Ich habe das große Vorrecht, mit führenden Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, und das seit vielen Jahren. Und diese Wissenschaftler sind bei weitem nicht alle gläubige Christen. Man kann von ihnen aber fachlich sehr viel lernen, und das fließt alles in meine Vorträge mit ein. Ich versuche, wissenschaftliche Behauptungen anhand der Bibel und anhand der modernen Wissenschaft zu entkräften. Beziehungsweise in unserem Fall diese Behauptungen einfach nicht alles zu verleugnen. Es gibt tatsächlich verschiedene Schreibweisen und Hinweise, dass im ersten Buch der Bibel mehrere Quellen benutzt worden sind, genau wie Lukas mehrere Quellen benutzt hat. Und der Schlüssel ist die damalige Schreibweise. Man hat Tausenden von größeren und kleineren Tontafeln, die in der Zeit von Mose, von Abraham und noch früher geschrieben worden sind, entdeckt. Damals wurden diese Tontafeln in den Bibliotheken und von Geschäftsleuten, Tempeln und Palästen in der Regel auf Holzregalen gelagert. Diese Städten wurden immer wieder angegriffen, erobert, niedergebrannt. Die Holzregale brannten lichterloh, aber die Tontafeln, die damals nicht erhitzt wurden, sondern lediglich auf weichen Ton geschrieben worden sind und dann an der Luft getrocknet, diese Tontafeln durch die Hitze des Feuers wurden erhärtet, die wurden so kleine Backsteine, und man findet sie in großen Mengen oft in hervorragendem Zustand. Nun, wenn man nur eine kurze Botschaft hat, so eine Notiz, hat man nur so einen kleinen Stück Ton auf einer Seite, kurz was geschrieben, wenn nötig auch auf der Rückseite. Wenn man natürlich einen längeren Bericht schreiben müsste, hat man einen größeren Stück Ton genommen. Man könnte das auch beidseitig beschriften. Aber es gibt eine gewisse Größenlimit. Erstens einmal, wenn man auf Ton schreibt, es bleibt nicht ewig so weich und beschreibbar. Es wird mit der Zeit spröde, auch wenn man es immer noch feucht hält. Dann kommt noch dazu, wenn man einen zu langen Tafel hat, und man hat das nicht erhitzt damals, beim Tragen könnte es in der Mitte durchbrechen. Und Ton ist auch schwer, auch wenn die Bibliothekaren damals kräftige Burschen waren. Ein allzu großer Tafel wäre unhandlich gewesen. Und so die größten Tafeln, die man gefunden hat, waren ja, zwischen 30 und 40 Zentimeter hoch. Größe erwartet man nicht. Auf Stein, das ist was anderes. Aber auf Ton 30 bis 40 Zentimeter hoch. Nun, übrigens, diese Rekonstruktionsbilder, die ich benutze in meinem Vortrag, wo ich die Leute, wie sie damals waren, zeigen, die basieren ebenfalls auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Der normale Hausdress von Männern, wenn sie zu Hause waren oder in einem Raum gearbeitet haben, wir wissen von den Statuen und so weiter, das war wullige Schürzen. Also das sind nicht Fantasiebilder, die ich hier benutze, die basieren alle auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man von den Ausgrabungen her bekommen hat. Und das wird auch unser Thema sein, morgen Nachmittag. Man hat auch in Apotheken und bei den Ärzten hat man auch Listen von medizinischen Rezepten gemacht. Und manchmal viele. So viele, dass man auf mehreren Tafeln hintereinander geschrieben, man musste das dann aufschreiben. Nicht auf einem Tafel allein. Eine Tafel wäre nicht groß genug für alle diese Rezepte. Oder wenn Familienchroniken geschrieben wurden, über mehrere Generationen, bei uns Juden zum Beispiel ist das sehr wichtig. Ich weiß, dass ich Jude bin, weil meine Mutter Judin war. Und sie weiß, dass sie Judin war, weil ihre Mutter Judin war. Und ihre Mutter weiß, dass eben sie von einer jüdischen Mutter. Bei uns Juden geht es übrigens immer über die Mutter. Man weiß, wer die Mutter ist. Man ist nicht immer im Klaren, wer der Vater ist. Also deswegen bei uns ist das, geht es über die Mutter. Ja. Für uns ist das sehr wichtig, dass wir unsere Vorfahren so weit wie möglich zurückfolgen können. Und so hat man Familienchroniken in den Bibliotheken aufbewahrt. Aber das geht über mehrere Generationen. Und so für jede Generation war eine Tafel mit der Geschichte von der Generation. Wie hielt man diese Serien von Tafeln zusammen in der richtigen Reihenfolge? Wenn zum Beispiel meine Familie, väterlicherseits kann man zurückfolgen bis Jahr 417 nach Christus. Weil wir waren eine Familie aus England, da gab es keinen 30-jährigen Krieg. Und so haben wir eine lückenlose Familiengeschichte bis 417. Aber wenn man alle diese Berichte von unserer Familie über mehrere hundert Jahre hat, wie hält man sie in der richtigen Reihenfolge? Und besonders wenn man auf Ton geschrieben hat, ein Buch, das ist einfach, man kann die Seiten zusammennähen. Oder eine Buchrolle kann man die Seiten zusammennähen zu einer Rolle. Aber wenn man auf Ton schreibt, wie hält man diese in der richtigen Reihenfolge? Nehmen wir ein Beispiel von medizinischen Rezepten. Das ist ein etwas beschädigtes Exemplar. Man hat komplette Tafeln gehabt. Aber ich möchte auf diese Teil aufmerksam machen. Das ist der Schluss. Es fängt auf der anderen Seite an. Und hier haben wir den Schluss, weil man schrieb von rechts nach links. Und am Anfang von dieser Liste von Tafeln, der erste Rezept, das heißt es, wenn einem Menschen sein Inneres krank, soll er Milch von einer hellfarbigen Wildkuh, Butter am zweiten Tag, das können Sie morgens im Frühstück versuchen. Ja. Und dann als quasi feierlicher Schluss, aber auch Schlüssel, weil das ist nur der erste Tafel, hieß es dann, und das ist ein Kolophon, es ist abgesetzt hier, so nennt man das in der Fachsprache, da hieß es, erste Tafel von, wenn ein Mensch ankrankt. Also man wiederholt einige Worte vom Anfang und dann der nächste Tafel nimmt wieder Bezug darauf. Das war die Methode, die man benutzt hat, um Serientafeln, Familienchroniken und so weiter in der richtigen Reihenfolge zu halten. Man muss nicht einmal erste Tafel schreiben. Man kann einfach wiederholen. Und dann weiß man, die nächste Tafel wird anfangen mit ähnlichen Worten. Und dann geht es weiter. Und Weisemann, dieser englische Forscher, ist Folgendes aufgefallen. 11-mal im ersten Buch der Bibel gibt es solche Wiederholungen. Und zwar genau an den Stellen, wo der Schreibstil sich auch ändert. Und weil er wusste um den Schreibstil der Antike, als man auf Ton schrieb, ist ihm das alles sofort aufgefallen. 11-mal kommt solche Wiederholungen, wie das üblich ist bei Serientafeln. Und das sind nicht einfach Zufällen, diese 11-malige Wiederholungen, denn an exakt denselben Stellen gibt es immer dasselbe Wort in Hebräisch. Dies ist der Toledot, der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und dann wieder, wo die nächste Wiederholung vorkommt, dies ist das Geschriebene, der Toledot Adams. Dies ist der Toledot Noahs. Dies ist der Toledot der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Dies ist der Toledot Sems. Übrigens, alle diese Dinge sind aufgelistet auf den Dokumentationsblättern, die ich hinten auf dem Tisch habe. Dies ist der Toledot Terachs. Dies ist der Toledot Ismaels. Dies ist der Toledot Isaacs. Dies ist der Toledot Esaus. Nochmals, dies ist der Toledot Esaus. Und dies ist der tolle Dort Jakobs. 11-mal an derselben Stelle, wo die Wiederholungen sind, wo die Kolophone sind, gibt es auch diese Formulierung, dies ist der tolle Dort, verbunden mit einem Namen, mit Ausnahme vom ersten Mal. Was bedeutet tolle Dort? Das Wort hat verschiedene Bedeutungen. Es kann Geschichte heißen. Es kann aber Entstehungsgeschichte heißen. Es kann aber auch eine Liste von Nachkommen sein, ein Geschlechtsregister oder sowas, ja? Geschlechtsregister. Das sind alles mögliche Übersetzungen von demselben Wort Toledot. Nun, das erste Mal, wo es im ersten Buch Mose vorkommt, ist am Ende von der allgemeinen Schöpfungsbericht. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Toledot, der Himmel und der Erde, und weist somit zurück auf das, was vorher berichtet wurde. Allerdings, die Übersetzer, die, wenn sie nicht wissen, wie damals auf Ton geschrieben wurde, merken sie das manchmal gar nicht, was hier abgelaufen ist. Wir nehmen eine gute Übersetzung, die ich persönlich besitze und benutze, die Schlachtübersetzung. Und da heißt es dann am Ende vom allgemeinen Schöpfungsbericht: Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben Tag ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es macht. Das ist ein bisschen kompliziert übersetzt, aber es geht hier um den Schluss von der Schöpfungsbericht. Und dann kommt in der Schlachtübersetzung Worte, die zwar nicht im Urtext stehen, die aber hilfreich sind, wenn man etwas finden will, nämlich eine kurze Zusammenfassung von dem, was nachher kommen wird. Jetzt in der nächsten Bericht geht es um die Erschaffung des Mannes, des Weibes und der Garten Eden. Und in der Schlachtübersetzung fängt es an mit Vers 4. Dies ist die Toledot, die Entstehung des Himmels und der Erde. Also, demzufolge, zumal das der erste Satz ist in diesem neuen Abschnitt, müsste nachher die Entstehung des Himmels und der Erde vorkommen, aber es kommt nicht. Es ist die Geschichte nachher von Adam und Eva, der Garten Eden, der Sündenfall, Kain und Abel, der Nachkommen Kains und der Geburt Seths. Die Entstehung des Himmels und der Erde wird hier nicht behandelt. Die Entstehung des Himmels und der Erde, ja, bezieht sich auf das, was vorher war. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde zu der Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf Erden. Aber Entschuldigung, Entstehung des Himmels und der Erde wird nicht im Detail behandelt in diesem zweiten Teil, sondern das sind eigentlich die Schlussworte, der Kolophon, der feierlichen Schluss von dem vorherigen Bericht. Dort geht es um die Entstehung des Himmels und der Erde. Dies ist die Geschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde, bezieht sich auf das Vorhergehende, nämlich das erste Schöpfungsbericht. Und dann die Wiederholung, die wichtig ist, damit man weiß, hier geht es weiter. Die nächste Tontafel fängt mit den Worten an, zu der Zeit als Gott der Ewige. Jetzt haben wir hier Elohim, ja, hier oben, und hier haben wir Yahweh Elohim, Gott der Ewige, Yahweh Elohim, Erde und Himmel machte. Das ist der Anfang von dem nächsten Bericht. Und das ist der zweite Schöpfungsbericht, der eigentlich ein Paradiesbericht ist. Es wird nicht allzu so viel von Schöpfung berichtet, mehr von dem, was im Garten Eden geschehen ist. Also, als Gott Elohim, und Gott Elohim segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Und dann kommt der feierliche Schluss. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und Erde, als sie geschaffen wurde. Punkt. Und dann die Wiederholung, und da kommt der nächste Bericht zu der Zeit, als Gott der Ewige, Yahweh Elohim, Erde und Himmel machte, das ist die Wiederholung, gab es zunächst noch kein Gesträuch des Feldes auf der Erde, und noch war kein Kraut des Feldes gesproßt, weil Gott der Ewige noch nicht hatte regnen lassen, weil es keinen Mensch gab, den Erdboden zu bebauen. Und wegen der Widerspruch und so weiter, ich weise nochmals auf mein Buch, die Bibel und das Alter der Erde. Also, weise man, sehr wohl wissend, wie man damals auf Ton geschrieben hat und die übliche Schreibweise, merkte, nicht als erster, aber der war der, der es dann schriftlich zusammengefasst hat, merkte, dass eigentlich diese Wiederholungen und diesen Begriff Toledot markieren jeweils das Ende von einem vorhergehenden Bericht. Nun, wie wird aber zum Beispiel in der revidierten Elberfelder Bibel, eine Bibel, die ich schätze und benutze, wie wird Toledot übersetzt? Das erste Mal, dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden, aber in allen anderen Fällen Geschlechterfolge, Geschlechterfolge, also eine Nachkommensliste, obwohl in einigen Fällen überhaupt keine Nachkommensliste vorliegt. Da wird einfach quasi stur, immer mit demselben Begriff, obwohl Toledot unterschiedlich übersetzt werden kann, immer mit Geschlechterfolge oder Geschlechtsregister übersetzt. Und Weisemann sagt, das ist nicht klug, wenn man ohne den Zusammenhang zu achten einfach immer dasselbe Wort braucht. Und er bringt ein Beispiel aus der Zeit, wo Mose und Aaron das Volk aus Ägypten führen. Im 4. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 1, ist der Anfang von einem Bericht. Und der Herr redete zu Mose und Aaron. Und dann kommt alles, was der Herr zu Mose und Aaron geredet hat. Und dann kommt eine Aussage. Und dieses, und jetzt in der revidierten Elberfelder wird Toledot wieder als Geschlechterfolge oder Geschlechtsregister übersetzt. Dies ist die Geschlechterfolge Aarons und Mose zu der Zeit, da der Herr auf dem Berg Sinai mit Mose redete. Und das sind die Namen der Söhne Aarons. Und tatsächlich kommt dann ja, eine Liste von den Namen der Söhne Aarons. Aber es heißt hier Aarons und Moses. Und es kommt überhaupt keine Liste von Moses Nachkommen. Und von daher ist es ein bisschen problematisch, wenn man hier übersetzt, das ist die Geschlechterfolge Aarons und Moses, und da kommt gar keiner von Moses, nur von Aaron. Nun, Hermann Menge, als er die Bibel übersetzte, ihm ist das aufgefallen, er hat es folgendermaßen gelöst. Die sind die Nachkommen Aarons, und dann hat er und Moses in Klammern getan. Er kann es nicht weglassen, weil es steht im Urtext. Aber er weiß natürlich nichts, womit anzufangen, denn tatsächlich kommt keine Liste nachher von Moses Nachkommen. Aber übrigens, die Formulierung ist komisch, wenn man Geschlechtsregister übersetzt. Dies sind die Nachkommen Aarons und Moses zu der Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai redete. Zu der Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai redete, gab es keine Nachkommen. So eine lange Liste von Nachkommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Nachkommen sind erst nach und nach, später, über mehrere hundert Jahre geboren. Man kann nicht sagen, dass wir hier mit einem Geschlechtsregister zu tun haben, zumal Mose überhaupt nicht erwähnt wird. Und das sagt Weisemann, es ist viel sinnvoller, auf den ganzen Zusammenhang zu achten. Ja? Und der Herr redete zu Mose und Aaron, und dann kommt alles, was Gott zu Mose und Aaron geredet hat, und dann sagt er, jetzt nehmen wir die legitime Übersetzung, Geschichte. Dies ist die Geschichte Aarons und Moses zu der Zeit, da der Herr auf dem Berg Sinai mit Mose redet. Und das ist genau das, was hier angesprochen wird. Also diese Toledot bildet den Schluss von einem Bericht und nicht der Anfang von einem folgenden Bericht, auch wenn dort zufälligerweise ein Geschlechtsregister stehen sollte. Da kommt tatsächlich eine Liste von Nachkommen von Aaron. Aber das war üblich damals, dass man am Anfang von einer neuen Geschichte, einem neuen Abschnitt, dass man ein Geschlechtsregister hatte. Und das ist kein Grund, hier Nachkommen zu übersetzen oder Geschlechtsregister zu übersetzen, einfach weil hier am Anfang einer kommt. Zumal von Mose keine Rede her. Und sowieso die Formulierung passt nicht in dem Zusammenhang. Also Weisemann sagt, die Formel Dies ist die Geschichte, dies ist der Tolle dort von, bildet die Schlussbemerkung eines Abschnitts und weist damit zurück auf den vorhergehenden Bericht. Und deswegen schlägt er vor, wenn schon mit demselben Wort, dann mit Geschichte. Dann passt es. Und es passt zu der damaligen Schreibweise, als man auf Ton geschrieben hat. Das zweite Mal, wo Toledot im ersten Buch Mose vorkommt, ist am Anfang vom Kapitel 5. In die Übersetzung, die ich benutzt habe, dies ist das Buch der Geschichte der Toledot Adams. Entschuldigung, damals gab es keine Bücher. Man hat auf Ton geschrieben. Und das Wort Buch, im Hebräisch, kann Buch übersetzt werden, aber es bedeutet auch das Geschriebene oder die geschriebene Erzählung. Also, dies ist die geschriebene Erzählung von Adam. Nun kommt die Frage, hätte Adam überhaupt schreiben können oder etwas diktiert, das jemand für ihn aufgeschrieben hat? Wäre das überhaupt möglich? Adam lebte, wie die meisten Menschen vor der Sintflut, mehr als 900 Jahre. Und Adam war bitteschön nicht irgendwie ein veredelter Aff, der so grunzend durch die Landschaft ging und konnte schon aufrecht laufen und so weiter. Adam hat an einem Tag alle Familien von Tieren einen Namen gegeben. Der hat eine intellektuelle Kapazität, die wir heute gar nicht mehr haben. Der Mann war nicht dumm und die anderen auch nicht. Und es ist ohne weiteres anzunehmen, dass während der Zeit, während diesen mehr als 900 Jahren, dass man eigentlich auf den Gedanke kommen könnte, wir wollen was schreiben. Nun, ob man mit Bildern geschrieben hat oder schon vor der Sintflut mit Keilschriftzeichen, das wissen wir nicht. Denn wir haben natürlich heute die Kopien davon, nicht die ursprünglichen Berichte. Ja? Also, das erste Mal, die erste Tontafel ist der Schöpfungsbericht. Ja? Dies ist die Geschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Und dann haben wir die Geschichte von Adam und Eva, das, was im Garten Eden geschah, der Sündenfall, Kain und Abel, danach kommen Kains und der Geburt Seths. Dies ist das Geschriebene der Geschichte Adams. Also Adam wusste um diese Dinge. Der nächste fängt mit einem Stammbaum an, von Adam bis Noah, wie üblich. Und dann geht es um die Verderbtheit der Menschen und Gott beschließt die Sintflut. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah hätte ohne weiteres das schreiben können oder jemand diktiert, der es für ihn geschrieben hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach bezeichnet der Name in der Formel den Schreiber des Berichts oder den vor dem Gesetz legitimen Eigentümer der Tafel. Nun, die Tafeln, die vor der Sintflut geschrieben wurden, die werden wohl mit in der Arche genommen worden sein, denn Noah hatte 120 Jahre Zeit, um die Arche zu bauen. Noahs Frau hatte 120 Jahre Zeit, zu überlegen, welche Kleider sie mitnimmt und welche sie nicht nehmen könnte und welches Geschirr und welches nicht und so weiter. Und ich denke, dass diese Familienberichte von dem, was früher geschah, das wird wohl mit dabei sein. Weil das war wichtig für sie. Und so kommen die Tafeln mit in der Arche. Nun, in welchem Form auch immer. Denn wir haben heute nicht mehr die originelle, sondern Kopien davon in eine später übersetzte Sprache. Also, dies ist die Geschichte Noahs, beendet der dritten Bericht. Und dann haben wir einen Bericht, wo es um die Ankündigung der Sintflut geht, der Bau der Arche, der Sintflut selber, Gottes Bund mit Noah und Noahs Fluch und Segen über seine Nachkommen. Nun, das könnte auch von Noah geschrieben worden sein. Ja, aber Noah war nicht allein, als die Arche gebaut wurde. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn da steht, dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Passt auf jeden Fall im Zusammenhang. Nachher kommt tatsächlich eine Nachkommensliste, also man könnte hier Tolle dort als Geschlechtsregister übersetzen, zumal einer kommt. Aber weil dieses Tolle dort oft vorkommt oder mehrmals vorkommt, wo kein Geschlechtsregister nachher ist, kann man es sowieso in dem Zusammenhang gar nicht als Geschlechtsregister übersetzen. Und zumal es üblich war, dass man am Ende von einem Tontafel, und so hat man damals geschrieben, mit einem feierlichen Schluss aufgehört hat und mit den Wiederholungen und so weiter, ist es viel eher verständlich, wenn man durchwegs immer mit Geschichte übersetzt. Nun, dies ist die Geschichte Sems. Turmbau zu Babel hat Sem, der Turmbau zu Babel, erlebt. Sem hat nicht nur den Turmbau zu Babel erlebt, er hat lange nachher gelebt, er war sogar noch am Leben, nachdem Abraham, der 175 Jahre lebte, gestorben ist. Also Sem war die Übergangsperson zwischen der Zeit vor und nach der Sintflut, lebte recht lange, nicht mehr so lange wie die Menschen, die nur vor der Sintflut gelebt haben. Aber immerhin, während seiner Lebzeit war der Turmbau zu Babel, der kann also auf jeden Fall darüber berichten. Weidemann schreibt, an keines, und alle diese Zitate sind auf der Dokumentationsblätter hinten. An keiner Stelle wird etwas berichtet, was die in der Formel genannten Personen nicht aus ihrer eigenen Kenntnis der Dinge oder aus ganz nahen Quellen hätten selbst schreiben können. Es ist überaus bezeichnend, dass die einzelnen Textabschnitte der Genesis alle vor Eintritt des Todes der jeweils genannten Personen zu Ende gehen. Übrigens, was diese Dokumentationsblätter anbelangt. Können Sie sich vorstellen, in einem halben Jahr schreibt irgendjemand von euch, der hier war heute Abend, mir ein E-Mail. Herr Wiskin, Sie haben damals von der Toledot berichtet und so weiter. Und das war sehr interessant. Und ich habe gerade ein Gespräch gehabt, aber ich habe die Dokumentation nicht. Wie war dann das? Könnten Sie mir das bitte schicken? Können Sie sich vorstellen, was ich meiner Frau dann sage? Jetzt habe ich wieder so ein E-Mail bekommen. Stell dir vor, die haben war nicht einmal bereit, die 40 Cent oder was auch immer da zu bezahlen, um die Dokumentation mitzunehmen. Bitte, du weißt nie, wann plötzlich ein Gespräch kommt, wo du gerade diese Information brauchen könntest. Ich habe das Wesentlichste zusammengetragen auf den Dokumentationsbilder, weil ich weiß, man kann das nicht alles einfach im Kopf behalten. Und heute Abend bei der Predigt bekommt jeder, der will, auch eine Liste von allen Bibelstellen. Und es ist eine Menge, worüber ich heute Abend predige, damit Sie das zu Hause dabei haben und Sie können die Argumentationsweise nochmals vollziehen. Und wenn Sie einen Bleistift haben, können Sie ein paar Notizen auch auf diese Blättern heute Abend machen. Nun, kurze Geschichte. Terach, der Vater von Abraham. Abrahams erster Sohn war Ismael, aber nur sein zweiter Sohn, Isaac, war der, den Gott vorgesehen hat, um die Segenslinie fortzusetzen. Isaacs erster Sohn war Esau, es war aber Jakob, der von Gott Israel umgenannt wurde, der die Segenslinie fortgesetzt hat. Also wir müssen wissen, dass der erste Sohn, in der damaligen Zeit, hat eine ganz wichtige Stellung. Ob er der Anfangs von der Segenslinie war oder nicht, ob er durch Unglauben und Ungehorsam geboren wurde oder nicht, ob er durch List und Trug um seine Erbe betrogen wurde oder nicht. Der erste Sohn ist immer ganz, ganz wichtig vor dem Gesetz und so weiter in der damaligen Zeit. Jakobs erster Sohn war Ruben. Und als Jakob seine Söhne gesegnet hat, kurz vor seinem Tod, Jakob rief seine Söhne und sprach, Ruben, mein Erstgeborener bist du. Und wir sehen jetzt, der Wert von der Erstgeborene in diesem Segensspruch. Meine Stärke, Erstling meiner Kraft, Vorrang an Macht. Ruben, verschwindet. Die Rubeniter, der Stamm Ruben, gibt es noch, aber die spielt keine wesentliche Rolle in Gottes Heilsplan. Wer war von den Söhnen Jakobs, wer war Gottes Wahl als Vorrang an Macht? Judah. Und er ist erst der vierte Sohn. Und von ihm kam schlussendlich David und dann Jesus Christus. Aber wir dürfen nicht, und wir sehen es hier, in diesem Segen, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke, Erstling meiner Kraft, Vorrang an Macht. Auch wenn er einen Mist gebaut hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Hatte mit einer von und so weiter und so fort. Also, wir haben hier die Spannung zwischen Gottes Heilslinie und die Anerkennung vom ersten Sohn. Und das ist wichtig, damit wir die nächste Tafeln verstehen. Der Stammbaum vom Sem bis Abraham, dies ist die Geschichte Terachs. Also setzt die Linie nach der Sintflut fort. Ja? Terach ist der Vater von Abraham, das ist soweit klar. Aber dann, das Leben von Abraham, das steht am Ende, das ist die Geschichte Ismaels. Und das war wichtig für die damalige Zeit, dass der erste Sohn seinen Namen dasteht. Auch wenn er nicht der Segenslinie ist. Dann kommt eine Liste von den Nachkommen Ismaels. Und übrigens hier gibt es gar kein Geschlechtsregister. Also wenn man hier schreiben würde, das ist der Geschlechtsregister Terachs aus dem Anfang vom nächsten Brief, da kommt keiner. Es ist vorher. Ja. Isaac hat natürlich jeden Grund, wenn Sie die Geschichte kennen, zu wissen, wo sein Bruder, seine Nachkommen waren, wer sie waren. Das war sehr wichtig. Und es ist natürlich gab es auch eine Liste, diesen Nachkommen Ismaels, und dann würde stehen, das ist die Geschichte Ismaels. Aber aufbewahrt für uns ist die Tafel, wo Isaaks Name steht. Es gab mehrere Kopien und Isaak hat auch eine Kopie. Ja. Und dann haben wir die Geschichte Esaus aus demselben Grund, der erste Sohn. Ja. Und dann eine Nachkommensliste von Esaus, dies ist die Geschichte Esaus. Ja, sofern er wusste um die, es sind nur die Nachkommen, die er gekannt hat, ja. Dies ist die Geschichte Jakobs. Er hat wiederum eine Kopie von der Nachkommensliste von Esau. Und dann kommt das Leben Josef. Ein ganz langer Bericht, sehr lange sogar, kapitelweise wird über das Leben von Josef berichtet. Und da müsste am Ende stehen, das ist die Geschichte, das ist der Toledot Josefs, aber es steht eben nicht. Ist somit die ganze Theorie futsch? Nein, im Gegenteil. Somit ist die ganze Theorie eher bestätigt. Denn wo lebte Josef während der Hauptteil seines Lebens? Er wurde als junger Mann von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Durch Gottes Fügung wurde er zum zweitwichtigsten Mann neben dem Pharao in Ägypten und war ganz wesentlich beteiligt an der Rettung seiner Familie, die während der Hungersnot von Kanaan nach Ägypten gekommen sind. Und die ganzen Berichte von dem Leben Josefs berichten hauptsächlich von Josefs Leben in Ägypten. Und diese Berichte riechen nach Ägypten. Es werden ägyptische Begriffe benutzt, es werden ägyptische Gebräuche geschildert und so weiter. Und die Ägypter, bitteschön, haben nicht auf Ton geschrieben, die Ägypter haben auf Papyrusrollen geschrieben. Man nahm die Papyrusstauden, erntete sie, schnitt sie in Streifen, legte sie mehrere Tage im Wasser, dann kreuz und quer aufeinander gelegt und dann im nassen Zustand zwischen einem Holzblock und einem Stück Leder hat man sie zusammengeklopft, dass diese Stämme dann aneinander, oder diese Streifen aneinander klebten, die haben so einen natürlichen Klebstoff, und dann könnte man sie zusammennähen, so eine beliebig lange Schriftrolle, und somit entfällt die Notwendigkeit von einem Kolophon, von einem feierlichen Schluss. Es wäre völlig fehl am Platz, wenn am Ende von Josefs Leben es geheißen hätte, dies ist der Toledot von, und dann mit der Wiederholung und so weiter. Das ist nicht nötig in Ägypten. Nun, die Ägypter haben zwar selber auf Papyrus mit Hieroglyphen geschrieben, aber gehandelt haben sie mit Völkern aus anderen Ländern, wo es üblich war, auf Ton zu schreiben. Und so in den Schulen Ägyptens haben die Ägypter nicht nur gelernt, mit Hieroglyphen, ägyptische Hieroglyphen zu schreiben, sondern auch auf Ton. Und jedes Mal, wenn ein ägyptischer Pharao zum Beispiel korrespondiert hat mit einem König in Kanaan, man hat mehr als 100 solcher Briefe gefunden von ägyptischen Pharaon, die mit Herrschern in Kanaan korrespondiert hatten, wurden diese Briefe an den Königen in Kanaan auf Ton geschrieben und nicht auf Papyrus. Und so in den Schulen der Ägypter lernten die Kinder mit Hieroglyphen zu schreiben, aber auch auf Ton. Genau wie heute, man lernt in der Schule nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Und damals war das auch so. Nun, am Anfang war Pharao freundlich mit den Israeliten. Aber dann kam ein Pharao, der Josef nicht kannte. Und mit der Zeit bekamen die Ägypter Angst um den Israeliten, die sich so gewaltig vermehrt hatten und so kluge Leute waren. Man hat sie versklavt. Und sie schrien zu Gott. Und Gott schenkte ihnen einen Retter, Mose, der von einer ägyptischen Prinzessin entdeckt wurde im Nil. Und 40 Jahre lebte Mose als ägyptischer Prinz. Und es heißt in der Bibel, dass Mose geschult wurde in allen Weisheiten der Ägypter. Das heißt, er lernte Hieroglyphen zu schreiben und zu lesen und er lernte Keilschriften zu lesen und zu schreiben und zu verstehen. Und so war Mose natürlich bestens ausgerüstet, um diese frühere Tontafelberichten zu lesen und zu verstehen und auch die Papyrusberichten über das Leben von Josef. Und er könnte diese Familiengeschichte zusammenweben zu einem einzigen Bericht. Nun, Mose verbrachte, wie gesagt, die ersten 40 Jahre seines Lebens in Ägypten. Dann hat er einen Ägypter ermordet und musste in der Wildnis fliehen. Er wusste es nicht, aber Gott hat ihn in der Wildnis vorbereitet auf die 40 Jahre, wo er später das Volk durch diese Wüste, dieselbe Wüste führen würde. Er verbrachte wiederum 40 Jahre in dieser Wildnis, also er war 80, als er zurückging, und mit seinem Bruder Aaron haben sie das Volk aus Ägypten geführt. Und sie haben dann beide miteinander erlebt, das ganze Volk, wie die ägyptische Armee, sie nachgejagt sind, wie sie wunderbar gerettet wurden und so weiter. Und eigentlich hätten sie sofort Kanaan einnehmen sollen, aber durch Ungehorsam und Unglaube konnten sie nicht. Gott hat es nicht zugelassen. Und so ist das Volk einen weiteren 40 Jahre in der Wüste herumgeirrt. Wir waren da nicht geirrt, wir wurden von Gott geführt. Und während diesen 40 Jahren, Mose ist jetzt 80 Jahre alt und wird 120 Jahre alt, wenn er stirbt. Während 40 Jahren hat er Zeit, diese alten Tontafeln berichten, zu sichten, zu übertragen in den damaligen Dialekt und als Geschichte für seines Volk aufzuschreiben, damit, wenn sie nachher nach Kanaan kommen, die waren mehrere hundert Jahre Sklaven. Und Sklaven haben keine Zeit, Geschichtsbücher zu lesen und zu studieren und so. Damit sie überhaupt um ihre Vorfahren wissen und wer sie sind, Nachkommen von Adam und wer Adam ist und wie die Welt entstanden ist, hat Mose diese alten Berichte zusammengewoben zu einem einzigen Bericht. Aber er gibt immer seine Quellen an, wie das sich gehört bei Geschichtsschreibern. Nun, wie gesagt, diese Israeliten, die hatten als Sklaven in Ägypten keine Zeit, um Geschichte zu studieren. Und so war es notwendig, damit sie überhaupt wussten, warum sie in dieses fremde Land zurückgehen, dass sie die Vorgeschichte verstanden haben. Und so während der Wüstenwanderung war 40 Jahre Zeit, um diese ganze Geschichte aufzuschreiben. Nun, Mose hat nichts weggelassen. Er hat das Gute und das weniger Gute berichtet. Der ist ganz treu den Geschichten nachgegangen und hat sie komplett zitiert. Auch die peinlichen Dinge. Ja, er berichtete, wie Abraham zwar im Glauben ausgezogen ist aus Ur, nach Haran kam, und dann im Glauben ist er nach dem Tod seines Vaters nach Kanaan gekommen. So weit, so gut. Und das heißt, und Abraham brach von dort in Kanaan auf in das Land, ins Land des Südens, das Mittagsland. Das ist ein uralter geografischer Bericht, der später gar nicht mehr benutzt wurde. Das spricht dafür, dass dieser Bericht sehr früh geschrieben worden ist. Und dann kommen sie vom Land des Südens nach. Wenn diese Geschichten entstanden sind oder gesammelt sind zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, warum werden uralte geografische Begriffe benutzt, die zu der Zeit nicht mehr üblich waren? Das spricht viel eher dafür, dass alte Berichte zitiert wurden. Und dann kommt das ganze Volk nach Ägypten, ja, Abraham wegen einer Hungersnot. Aber dann kommt eine peinliche Sache. Aber ganz getreu wird alles berichtet. Da ließ Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. War nicht ganz unwahr, sie war die Halbschwester. Wir haben derselbe Vater. Aber es war doch eine Lüge. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Also auch solche Dinge werden berichtet. Ganz getreu. Das Positive und das weniger Positive. Und dann in dem Bericht wird berichtet, wie Sarah später im Land Kanaan stirbt. Und dann heißt es, und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle von Machpelah gegenüber von Mamre. So stand es in dem Tontafelbericht. Aber jetzt, wenn Noah zitiert, er muss den Namen von dem Ort mehrere hundert Jahre später zu seiner Zeit hineinfügen, damit, wenn das Volk ins Land kommt, damit sie wissen, wo die Patriarchen graben sind, weil dort sollte auch die Gebeine von Josefs begraben werden. Die müssen wissen, wo das ist. Machpelah, Mamre, wissen wir nicht. Leute, das ist Hebron im Land Kanaan. Weisermann schreibt, es werden Ortschaften erwähnt, die zu Moses Zeiten schon gar nicht mehr existierten, oder deren alter Name so unbekannt geworden war, dass Mose ihren neuen Namen hinzufügen müsste, damit die aus Ägypten kommenden Israeliten die Orte überhaupt erkennen konnten. Und das ist für mich als ehemaliger Geographielehrer, nicht nur Geschichte, sondern auch Geographie, einer der stärksten Argumente für die Richtigkeit von Weisermanns These. Denn mehrfach wird quasi von Mose hineingeschrieben, wie der Name heute dann heißt. Bela, das ist Soar. Und sie kamen nach En Mishpat, heute, das ist heute Kadesh. Oder eben der Kampf zwischen den Königen. Das ist das Königstal. Das heißt nicht mehr Tal Shaveh, heute heißt es Königstal. Ja? Und da wird berichtet, wie Abraham kämpfte gegen diese fünf Könige. Diese fünf Könige hatten sich zusammengeschlossen und waren mit ihren Truppen in das Sidim-Tal gezogen. So hieß es zu Abrahams Zeit. Das war das Tal, wo so fruchtbar waren, wo Lot hinuntergegangen ist. Aber dann muss Mose schreiben, hey, 400 Jahre später, da gibt es gar kein Tal Sidi mehr, wo jetzt das Salzmeer ist. Es ist ein Grabenbruch. Und durch ein Erdbeben ist ein Teil von der Erde mehrere hundert Meter abgesackt. Da gab es dann die ganzen geologischen Phänomene mit Rauch und Schwefel und so weiter. Und seither fließen von allen Seiten Flüsse hinein, bringen Salze ins Meer. Und in den letzten 4000 Jahren, seit Abraham, ist das Meer total übersalzen. Zu Abrahams Zeit war es ein fruchtbares Tal, heute ein totes Meer. Und auch zu Moses Zeit war es nicht mehr ein fruchtbares Tal, unterdessen sind Sodom und Gomorra untergegangen, wo jetzt das Salzmeer ist. Also Sie können, wenn Sie wollen, nach wie vor glauben, dass Mose quasi per Diktat oben auf dem Berg Sinai die Urgeschichte diktiert bekam, aber es gibt überhaupt keinen biblischen Beleg dafür, das ist einfach eine Vorstellung. Aber es gibt sehr klare biblische Belege dafür, dass Mose alte Quellen benutzt hat. Und so hat er alle diese Berichte zusammengewoben. Und Gott segnete den siebenten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Dies ist die Geschichte der Entstehung der Himmel und der Erde, als er sie geschaffen hat. Sehr wichtig, damit das Volk weiß, die sind nicht einfach Nachkommen von Abraham, ihre Geschichte geht bis zur Schöpfung zurück. Also, es gibt tatsächlich mehrere Argumente für mehrere Verfasser, dass wir tatsächlich unterscheiden müssen verschiedenen Quellen. Aber jetzt wollen wir diese Argumente nehmen und einfach einmal den Spieß umdrehen. Unterschiede im Wortgebrauch und Stil freilich, weil während mehrere tausend Jahren verschiedene Leute auf Ton geschrieben haben und später auf Papyrus. Mehrfaches Vorkommen derselben Berichte, nehmen wir das Beispiel, das wir schon erwähnt haben. Und Terach lebte 70 Jahre und zeigte Abraham, Nahor und Haran, dies ist der Toledot Terachs. Und dann kommt der nächste Bericht und wiederholt, wie es sich gehört, und man weiß, dass jetzt muss das fortgesetzt werden. Terach zeugte Abraham, Nahor und Haran. Das ist typisch für die damalige Schreibweise. Das ist nicht ein unnötiges Wiederholen, das ist eine absolut notwendige Wiederholung. Und Mose, mit einem hohen Respekt vor dem Urtext, zitiert beides. Er lässt nichts aus. Er ergänzt nur, wo man geografisch etwas erklären muss. Und dann gibt es interne Hinweise auf unterschiedliche Abfassungsseiten. Nun eben, Land des Südens, Land des Ostens, das sind uralte Begriffe. Das sind früheren Zeiten, nicht späteren, zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und die Söhne und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaac weg nach Osten, in das Land des Ostens. Warum sollte in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft ein geografischer Begriff verwendet werden, den es später gar nicht mehr gab? Wenn aber Moses zitiert, textgetreu, diese alten Berichte und ergänzt sie nur, wo es nötig war, dann macht das einen Sinn. Und dann als letzte die unterschiedliche Gebrauch der Gottesnamen. Gott hat im Laufe der Geschichte sich fortwährend offenbart. Und jeder Name bringt etwas Neues zum Ausdruck. Auch Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fingen die Menschen an, den Namen Jahwes anzurufen. Dies ist das Geschriebene der Geschichte Adams. Im ersten Bericht haben wir Elohim. Im zweiten Bericht, wo man angefangen hat, zum ersten Mal den Namen Jahwes anzurufen, haben wir dann der Name Yahweh Elohim, damit man weiß, welchen von den vielen Göttern gemeint ist. Nun, der Ewige sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Noah war der Einzige, der vor den Augen Yahwehs bestehen konnte. Dies ist die Geschichte Noahs und so weiter und so fort. Und vergiss nicht, dann hatten die wieder flott zu stellen. Jetzt gibt es vom Vortrag vieles, hoffentlich, zu erzählen. Rufen Sie nur an und sagen den Leuten, die sollen auf jeden Fall um 6 Uhr, um 18 Uhr hier sein und morgen auch. Morgen Vormittag geht es um Eishockey und Gott. Und am Nachmittag geht es um die Ausgrabungen Gottes und alles, was wir über die Bibel erfahren können durch diese Ausgrabung. Ganz spannend wird das sein. Okay, es gibt manches zu erzählen von heute Abend und dann laden Sie ein für heute Abend und für morgen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Arbeit von Dr. Weisemann. Ich kannte ihn persönlich nicht. Sein Sohn, ein führender Wissenschaftler heute in England, der ganz und gar zur Arbeit seines Vaters als Archäologe steht. Ich danke dir. Ich weiß nicht, was sein Verhältnis zu dir war. Ich weiß, dass er dein Wort als zuverlässige Geschichtsquelle betrachtet hat. Ob er eine persönliche Beziehung zu dir hatte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber Herr, ich danke dir für diese Arbeit. Ich danke dir, dass er so vorsichtig und textgetreu die Sache nachgegangen ist. Und es war für mich eine wahnsinnige große Hilfe, denn ich habe ganz andere Sachen in der Schule gelernt und das hat mir einfach die Augen geöffnet. Ja, es gibt verschiedene Quellen, aber frühere Quellen, das ist der Schlüssel. Ich danke dir für diese Erkenntnis und danke dir, dass wenn wir ganz genau die Dinge nachgehen, dass wir nicht in Zweifeln kommen, sondern es kommen Erkenntnisse, die unser Glauben umso fester machen. Ganz herzlichen Dank. Amen.